Hallo und willkommen zu KI-Köpfe. Ich bin Paul Elvers, Head of AI der Funke Mediengruppe. Und ich spreche heute hier mit Klaus Hesseling. Er ist KI-Lotse beim NDR und Experte für Datenjournalismus mit über 20 Jahren Erfahrung. Viel Spaß mit dieser Folge. Klaus, schön, dass du hier bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, du bist seit über 20 Jahren in der Medienwelt unterwegs, in verschiedensten Rollen, hast als Journalist gearbeitet, hast mittlerweile deinen Fokus aber eigentlich gesetzt im Bereich Datenjournalismus und künstliche Intelligenz, arbeitest auch als KI-Lotse für den NDR, berätst aber als Freelancer auch viele andere Medienunternehmen. Ich freue mich total, dass du da bist und möchte mit dir natürlich über viele Themen sprechen, die uns, glaube ich, alle beschäftigen, gerade rund um das Thema künstliche Intelligenz und die Medienwelt.
Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
Lass uns doch ein bisschen, bevor wir inhaltlich richtig reingehen, durch deinen Werdegang gehen und auch dich ein bisschen besser kennenlernen. Du hast in Hamburg Politikwissenschaften studiert, noch auf Diplom.
Genau, also so ein ganz klassischer Journalistinnen-Journalisten-Werdegang, Politikgeschichte.
Ja.
Damit kann man alles werden. Am Ende hat es dann doch für Journalismus irgendwie gereicht. Und genau, das war noch die Zeit, da konnte man, das war quasi noch ein Diplomstudiengang, da konnte man nebenbei noch viel machen. Ne? Generation Praktikum bin ich auch, habe ganz, ganz viele Praktika gemacht und nebenbei noch studiert.
Bist relativ früh, auch während des Studiums, glaube ich, noch bei der ARD eingestiegen?
Genau, ja. Das war am Tag vor dem 11. September. Da habe ich meinen ersten Praktikumstag bei tagesschau.de gehabt, ARD aktuell in Lockstedt in Hamburg. Und ja, der zweite Tag war dann dementsprechend spannend. Und seitdem, ist so ein Newsroom immer noch, finde ich, so ein magischer Ort, wenn Dinge passieren, wenn Wahlen sind, wenn Breaking News sind und so weiter. Und habe dann später bei der dpa gearbeitet als so klassischer Reporter draußen und bei der Financial Times Deutschland, Gott hab sie selig, gibt's nicht mehr, aber war eine tolle Redaktion und eine tolle Erfahrung.
Kannst du dich noch dran erinnern, kurz vorm 11. September, tagesschau.de, das ist ja sozusagen um die Jahrtausendwende. Wie lange gab es den Auftritt schon, tagesschau.de?
Es gab schon so ein bisschen was.
Ja.
Und es wurden auch schon Videos, es war schon Schwerpunkt Video.
Okay.
Damals noch mit dem Real Player. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ne? Also es war quasi so große Briefmarkengröße, das Ganze. Und natürlich sind am 11. September irgendwie alle Server weltweit von allen Nachrichtenseiten abgeschmiert. Und dann hat man quasi so eine fast schon Notseite mit HTML da aufgesetzt, damit überhaupt noch so ein paar Bits durch die Leitung kamen.
Ist auch total interessant. Also ich kann dir heute noch sagen, wo ich war, als ich diese Flugzeuge ins World Trade Center hab fliegen sehen.
Das
werde ich nicht vergessen. Ja, ich war damals, jetzt muss ich überlegen, rechnen. Ich glaube, 16 Jahre alt und war zu Hause auf dem Sofa und das war so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich das nie wieder vergessen werde, wie ich im Fernsehen diese Szenen gesehen habe und eigentlich eine Weltordnung, die ich davor sozusagen in mir im Bewusstsein getragen habe, sich einfach komplett verändert hat.
Ja. Spannend.
Ging es dir ähnlich? Also hast du es auch noch im Kopf?
Ja, also genau, bei mir war das dann so, ich glaube, bevor ich dann reingefahren, sozusagen bevor meine Praktikumsschicht da anfing an dem Tag, habe ich schon mal irgendwie was gehört im Radio, da ist irgendwie ein Kleinflugzeug und so weiter und so fort. Und habe ich den Tag da verbracht. Das war noch der Zeit, da konnte man quasi von oben so ins Tagesthemenstudio reingucken, wo Uli Wickert dann saß und so. Das finde ich sind so tolle, was heißt tolle, natürlich keine tollen Momente, aber es sind schon prägende Momente, genauso wie, was weiß ich, so irgendwelche US-Wahlen, wo dann, wo man denkt, okay, heute wird irgendwie Geschichte geschrieben, so ein bisschen.
Ja, absolut. Ich finde es ja auch spannend, vor allem vor dem Hintergrund, weil wir natürlich jetzt über sozusagen eine nächste große technologische Disruption sprechen möchten und ein Stück weit du aber natürlich damals auch schon sehr nah dran warst an dem Thema, wie sozusagen sich die Nachrichtenwelt digitalisiert hat, also wie sich immer mehr ins Internet verlagert hat. Lass uns vielleicht aber, bevor wir jetzt zum KI-Thema kommen, noch ein bisschen einmal weiter durch deinen Werdegang gehen. Du hast dann sozusagen da gearbeitet, hast lange Zeit als Freelancer gearbeitet, hast mir aber auch eben kurz erzählt, dass dich irgendwann dieses Thema datenbasiertes Arbeiten getriggert hat. Wie kam es dazu und was genau verstehst du darunter eigentlich?
Genau, also vielleicht schon mal wichtig zu sagen, ich war nie wirklich super in Mathe. Also ich bin kein Mathe-Nerd, ich habe nicht irgendwie gedacht, okay, ich muss Physik studieren oder irgendwie sowas. Ich hatte nur nach dem Volo und als ich dann beim Fernsehen und Radiogeschichten gemacht habe, häufig so in da sitzt man so in Redaktionsrunden und redet über Themen und ganz häufig gab es so diese Idee, okay, was weiß ich, ne? Bei meinem Bäcker sind die Brötchen teurer geworden, aber bei meinem auch haben wir schon ein Thema. Ne? Also sozusagen zwei Datenpunkte und daraus wird dann ein Thema gemacht. Und dann muss eine Kollegin oder ein Kollege dieses Thema recherchieren. Findet vielleicht, Expertinnen und Experten findet man vielleicht immer, die irgendwas dazu sagen können. Protagonistin, manchmal schwierig. Und da habe ich gedacht, ja, aber ne, wir haben doch jetzt irgendwie quasi Werkzeuge, sozusagen Sensoren in der Welt, um quasi empirisch Daten zu sammeln und zu gucken, ne, sind Brötchen wirklich teuer geworden? In welcher Bäckerei am stärksten? Woran liegt das? Was hat das mit dem Mehleinkauf zu tun und so weiter? Und habe dann gemerkt, damit kann man bessere Geschichten erzählen, weil du vielleicht dahin gucken kannst, wo dieses Problem wirklich spielt, wo wirklich eine Relevanz auch da ist. Ja. Oder man hat es ziemlich schnell tot recherchiert und dann gesehen, nee, ist gar kein Thema.
Ich erlebe das ja heute häufig, dass wir jetzt mit der künstlichen Intelligenz auch natürlich Prozesse anders gestalten, sich Prozesse verändern in der Medienwelt. Wie war das für dich damals, als du quasi ja auch mehr Überzeugung für diese Idee in dir reifen lassen hast, dass man eben mit empirischen Methoden im Journalismus auch arbeitet? Bist du da auch gegen Widerstände gestoßen? Ich kann mir vorstellen, so eine klassischere Haltung wäre zu sagen, wir lassen uns ja nicht von Daten jetzt vorschreiben, was wir eigentlich machen. War das eine gleiche, ähnliche Diskussion damals?
Die Redaktionen, mit denen ich da zu tun hatte, die waren eigentlich sehr dankbar. Ne? Also wir haben dann am Anfang eher so längere Doku reingemacht, so was weiß ich, wie wohnt der Norden? Und haben uns Mieten und alles Mögliche angeguckt. Das Dorf in Schleswig-Holstein, wo alle ihr Haus besitzen und die sich gar nicht vorstellen können, mal Mieter zu sein und so weiter. Das Problem war eher auch schon, und das hat sich, glaube ich, nicht geändert, auch im KI-Thema kommen wir da immer wieder drauf zurück, ne? Ressourcen, ne? Also es ist halt nichts Tagesaktuelles, sondern du musst halt als Medienhaus für sowas Recherche bezahlen, Ressourcen bezahlen, damit am Ende irgendwie gute Geschichten dabei rumkommen. Und so der Turning Point war dann Corona, wo dann alle gesehen haben, okay, Daten bestimmen darüber, was wir dürfen, was wir nicht. Stichwort Bundesnotbremse, da hing es ja quasi an der Inzidenz. Irgendwann darfst du deinen Heimatkreis verlassen und so mit Live-Daten und so weiter. Und da ist extrem viel passiert und da haben viele Redaktionen auch gesehen, okay, ne, wir haben einerseits, sehen dann totalen Wert drin, andererseits hat sich dann der Journalismus auch total professionalisiert, da haben ganz viele zum ersten Mal auch angefangen zu programmieren, um so Pipelines zu bauen, ne, dass man nicht immer morgens um 5 die Daten vom RKI per Hand und Excel auswerten muss, sondern dass das sozusagen maschinell passiert. Und an der Stelle sind wir jetzt wieder so ein bisschen, dass man schauen kann, okay, was für Prozesse haben wir und welche davon kann man automatisieren, welche davon kann man mit KI vielleicht automatisieren, um genau, damit du nicht halt um 5 Uhr aufstehen musst.
Ja, spannend. Also vielleicht hatte die Corona-Zeit auch irgendwas Gutes im Unguten dann, dass sie uns irgendwie geholfen hat, einen besseren Sinn für Statistik und Daten zu entwickeln. Vor allen Dingen wahrscheinlich auch im Journalismus dann.
Oder? Am Ende waren wir ja alle Virologen, ne?
Ja.
Nein, das nicht, aber man hat das teilweise auch gemerkt, hat man auch in Zeitungen gesehen, dass plötzlich auch sozusagen Grafiken, Scatterplots irgendwie da abgedruckt wurden, wo man gesagt hätte, vor 2 Jahren hätte das niemand der Leserschaft zugemutet und so. Also ich glaube, wir haben da als Gesellschaft einiges gelernt und ich glaube schon, dass der Journalismus sich da in manchen Bereichen, was Daten angeht, schon auch sehr viel jetzt professioneller zeigt.
Ja. Eine Sache, die, glaube ich, mir auch noch im Kopf hängen geblieben ist, ist so das exponentielle Wachstum, da ein Verständnis für zu entwickeln.
Ja.
Was uns ja damals sozusagen bei der Verbreitung des Viruses beigebracht wurde.
Die Superspreader.
Ja, genau. Und was wir jetzt natürlich dann auch im KI-Bereich wiedersehen, wo dieses Verständnis eigentlich ganz nützlich ist.
Auf jeden Fall, ne? Und zu schauen, wo haben wir so Entwicklungen, die erst vielleicht ganz langsam gehen, aber dann durch solche Effekte plötzlich, ne, diese Hockeystick-Kurven heißen ja dann, ne, dass es plötzlich dann doch ganz schnell geht. Und sowas zu identifizieren oder vielleicht mitzugestalten, ist natürlich spannend.
Ende 2022 ist dann sozusagen ein weiteres historisches, einschneidendes Erlebnis passiert. Vielleicht nicht in der Größenordnung des 11. Septembers für die Weltgeschichte, aber vielleicht auch schon. Who knows? ChatGPT ist veröffentlicht worden und hat, glaube ich, sehr vieles verändert. Viele haben so einen ChatGPT-Moment. Hast du einen? Kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal das ausprobiert hast?
Das war auch relativ früh, als es rauskam. Ich habe jetzt keinen so einen richtigen ChatGPT-Moment, wo ich sagte, oh, das habe ich eingegeben. Ich weiß heute noch, was ich eingegeben habe und was dann rauskam. Ich glaube, wir alle erinnern uns noch an diesen Satz, sorry, ich wurde nur bis Oktober 21 trainiert, dazu kann ich jetzt aktuell nichts sagen und so. Das weiß ich auch noch. Habe ich auch noch mal überlegt, ob man sich so ein T-Shirt machen sollte. Ich hatte so einen Mid-Journey-Moment, ne? Der Papst in der Balenciaga-Jacke. Ne? Ja. Ich hatte Mid-Journey auch vorher noch mal schon mal ausprobiert und da habe ich gesehen, ja, ne, also das. Jetzt wird, glaube ich, für alle auch klar, das ist nicht Photoshop, das ist irgendwie eine ganz andere Qualität. Und es waren nur 3 Jahre, aber es ist sehr, sehr viel passiert in der Zeit.
Mhm. Ja, super spannend. Ich hatte es mich tatsächlich auch eher im Bildbereich, also auch vor dem ChatGPT-Release, da gab es so ein paar Open-Source-Bildmodelle. Stable Diffusion war schon relativ früh auch mit dabei. Ja. Und da hatte ich von meinen Kindern gemalte Bilder, die noch sehr skizzenhaft waren, weil die noch sehr klein waren, in sozusagen fotorealistische Bilder verwandelt hat. Ja. Also aus heutiger Sicht absolutes kleines, winziges Problem, was jedes Bildmodell lösen kann. Aber dass das eine KI konnte damals, das war irgendwie so groundbreaking.
Also, und da sind wir wieder bei dieser exponentiellen Sache. Ne? Ja. Also wenn man die Bildmodelle vor 3 Jahren mit den heutigen vergleicht, ist man denkt, das sind Jahrzehnte dazwischen. Mhm. Aber Wahnsinn, wie schnell die Entwicklung da ist.
Ja, absolut, absolut. Heute bist du einerseits KI-Lotse beim NDR, du bist aber auch als Freelancer noch für andere Medienhäuser tätig. Beschreib mal so ein bisschen, was für Themen dich jetzt so aktuell am meisten bewegen, was so dein Tätigkeitsfeld eigentlich ist.
Genau, also ich bin als KI-Lotse beim NDR. Wir haben so eine KI-Taskforce, die Prozesse steuert. Und unsere diese Lotsen-Idee ist einfach zu gucken, ne, sehr maritim, dieses Sprachbild, einfach zu gucken, okay, ne, wo ist so das Fahrwasser, wie wird der Wind, was kommt da angeschippert und wie können wir diesen Verkehr richtig in den Hafen lenken?
Okay. Ja, also ChatGPT, das Containerschiff.
So ein bisschen.
Der Lotse, also führt durch die Elbe.
Genau, also wenn man sich so ein bisschen mit KI beschäftigt, denkt man ja schon irgendwie so, es ist so ein Tsunami, jede Woche irgendwie, man hat diese FOMO-Momente, oh Gott, ne, ich war 2 Wochen im Urlaub, was ist alles passiert?
Ey, vollkommen, ja. Und ich habe zum Beispiel dass ich das zugebe, jetzt vielleicht auch so ein bisschen so ein Revealing-Moment, aber
wir sind unter uns.
Ich hab verpasst, dass im ChatGPT die Apps released wurden, weil das am 18. Dezember sozusagen announced wurde. Mhm. Und das war schon so quasi mehr oder weniger dann Weihnachtsfeiertage und bin im neuen Jahr aufgestanden oder wieder zurückgekommen an den Computer und habe einfach gesehen, da sind auf einmal die Apps released. So. Ja. Und das habe ich auch gedacht, wie kann mir denn das dann durchrutschen? Ja. Aber so ist es, ja.
Genau. Und da jemanden zu haben, der so ein bisschen halt sozusagen Radar ist, sich die ganzen Newsletter abonniert, guckt, was passiert da, sich die Präsentationen anschaut.
Ja.
Und dann ist ja eine journalistische Aufgabe. Ne? Du hast viele Infos, filterst die, was ist relevant, was ist nicht relevant und wie kannst du das dann für dein Publikum, in diesem Fall halt nicht Leserschaft, sondern sozusagen dann Mitarbeitende im Medienhaus, wie kannst du das so channeln, dass es ankommt, dass sie auch ein Gefühl davon haben, dass, okay, was brauche ich wirklich und was ist heiße Luft und was kann ich ignorieren, also was ist Rauschen sozusagen.
Also so ein bisschen Hype und Reality-Check und runterzudampfen auf das, was braucht man jetzt wirklich, was löst vielleicht unsere Probleme, was kann man vielleicht auch getrost ignorieren erstmal.
Ja. Und dann haben natürlich viele Leute, also es gibt natürlich in vielen Häusern erstmal viele, die Skepsis haben, aber es gibt auch ganz viele, die voranschreiten, viel ausprobieren und so weiter. Und alle haben erstmal natürlich tausende Fragen, ne? Also was darf man? Ne? Dürfen wir das einfach veröffentlichen? Was müssen wir dran schreiben? Ist das hier, ne, wir haben hier ein Foto für die Mediathek so ein bisschen erweitert, ist das in Ordnung oder so? Ja. Na, also viele kleine Fragen und dann natürlich, wie bei euch, so Richtung, okay, was heißt das denn strategisch? Ne? Also was muss ein Medienhaus dann angehen, wo muss KI in so Großsysteme wie ein Content-Management-System, wie ein Archivsystem einfließen, in welcher Form, wo ist es im Kleinen, wo ist es im Großen, bis hin zu so Sachen wie datenschutzkonform, Mitbestimmung, ne, haben wir natürlich auch, sind solche Tools nutzbar, was bedeutet das dann für die Arbeitsplätze und so, also es ist ein sehr, sehr breites Spektrum.
Ja. Lass uns mal versuchen, deine Lotsentätigkeit so ein bisschen konkreter zu machen. Also du leitest sozusagen die großen KI-Brocken, die irgendwie für die Effizienzsteigerung am nützlichsten sind, willst du sicher in den Hafen leiten. Was sind denn aus deiner Sicht gerade so die Sachen, wo du sagst, die muss man mitmachen, da muss man jetzt sozusagen als erstes die in den Hafen bringen?
Ich glaube, so jetzt die letzten Monate oder das letzte Jahr haben wir viel versucht, erstmal sozusagen ja das KI-Wissen in die Breite zu bringen. Ne? Also wie funktioniert ein LLM? Wie unterscheidet es sich von Google? Was heißt das, wenn es Texte generiert? Wofür kann ich das benutzen? Wofür sollte ich es nicht benutzen und so weiter? Also so ein Basiswissen. Wie kann ich es für die Recherche einsetzen? Was ist ein RAG-System? Was ist bei generativer KI so los und so? Also erstmal so ein Grundwissen zu schaffen, zu gucken, okay, ne, nehmen wir die mit, so ein bisschen No Child Left Behind, ne? Ja. Also und jetzt kommt quasi die Phase, wo man schaut, okay, versuche im CMS, dass man guckt, okay, an welchen Stellen lässt sich das einsetzen, bis hin zu, ne, in großen Unternehmen, wie kann man das bei SAP-Systemen in so einem großen Medienhaus einsetzen? Und bei so, ja, also nicht nur, also Teaser, Überschrift und so weiter, das haben wir alle schon mal irgendwie gepromptet mittlerweile. Ja. Was ich jetzt spannend finde, ist, dass man auch schauen kann, wie kann man sozusagen so soziale Prozesse in so einem Unternehmen vielleicht mit KI, ich will nicht sagen effizienter machen, aber ich finde diese Idee von Ethan Mollick ganz spannend, KI als Pairingspartner zu haben. Mhm. Na, also, dass du immer jemanden hast, der nochmal dir eine Idee gibt. Am Ende hast du die Entscheidung, aber wenn ich jetzt sage, okay, was weiß ich, ich muss jetzt, keine Ahnung, mit einem Praktikanten sprechen oder ich bin in deiner Rolle, ich habe Mitarbeitergespräch, ich weiß nicht genau, wie soll ich das angehen und so. Ich habe schon mit der KI so ein System oder so ein Sparringspartner, mit dem ich einfach mal Bälle hin und her schießen kann.
Ja.
Und das könnte einfach dazu führen, dass es bei mir, ja, Donald Rumsfeld hat immer von den Unknown Unknowns gesprochen, also den Türen in meinem Kopf öffnet, von denen ich gar nicht weiß, dass die existieren. Und das finde ich so das Spannendste. Ne? Also, dass man immer jemanden hat, mit dem man brainstormen kann, mit dem man Ideen hin und her werfen kann. Und diese, also dass man nicht nur sagt jetzt in einem Medienhaus, okay, wir können damit vielleicht Ideen generieren für Überschriften und Teaser. Das ist das eine. Aber jetzt geht es, glaube ich, darum, okay, wirklich zu schauen, welche Prozesse und nicht nur quasi in der, im sozusagen Texten, gibt es denn in so einem Unternehmen, die wir damit ja vielleicht ein bisschen effizienter machen könnten. Mhm.
Also nicht nur quasi sozusagen diese naive Annahme zu verfolgen, wir haben jetzt hier eine Content Engine, die wir einfach anschmeißen und die uns am Ende mittelmäßig guten Content rauspustet, sondern eben kreativer zu werden, zu gucken, wie kann man das auch als Sparringspartner einsetzen und ähnliches. Ja, klingt auf jeden Fall spannend.
Genau, also das, wir haben ja auch beim Publikum, glaube ich, mittlerweile eine große Skepsis beim Thema KI. Ne, wenn irgendwo KI draufsteht, sinkt das Vertrauen, kann ich auch verstehen. Aber dahinter ist so ein bisschen die Annahme, Okay, der ganze Text wurde quasi mit KI verfasst oder so. Ne, und das ist natürlich irgendwie vielleicht auch wirklich, wenn ich so eine automatische Pipeline habe, wo auch am Ende ein Text rauskommt, der ohne menschliches Zutun veröffentlicht wird, kann ich das total verstehen.
Da gab es ja im letzten Jahr sozusagen relativ berühmten Vorfall, wo das in einem Medienhaus passiert ist, haben Artikel veröffentlicht und im letzten Absatz standen sozusagen noch die Instruktionen eines LLMs. Ja. Ich kann es hier nicht wortwörtlich wiedergeben, aber inhaltlich ungefähr sowas wie, wenn du noch weitere Anmerkungen hast, dann sag mir die bitte. Also typisch kennt man von jedem LLM, von jedem Prompt oder Chatverlauf, dass man sozusagen nochmal so eine weiterführende Frage bekommt. Ziemlicher Fail. Genau, sag mal gerne, was denkst du zu diesem, was kann man davon lernen?
Ich habe da natürlich genau auch viel gesehen, so haha, ne, hier erwischt und so weiter und so fort. Ehrlich gesagt, finde ich, wenn KI richtig eingesetzt wird, macht es meine Texte besser. Ne? Ja. Und ich finde, da muss man gar nicht sich, also deswegen finde ich auch nicht, dass man an Texte dran schreiben muss, dieser Text, da hat mir die KI geholfen. Vielleicht habe ich auch meine Mutter angerufen und habe gefragt, ich habe dieses Problem, wie würde ich es denn?
Kannst du ja auch mal noch dran schreiben.
Schreibe ich noch, bei diesem
KI
Text
und deine Mutter.
Hat meine Mutter irgendwie mitgeholfen. Ist natürlich Quatsch, ne? Wenn ich KI wirklich so als also so eine LLM als Pairingspartner einsetze, mit dem ich erstmal so Ideen generiere, mit dem ich kreativ auch sozusagen, das ist meine Textidee, challenge mich mal, ne? Also so, das Ding sagt, das ist doch total langweilig, haben wir schon 5000 Mal im Abendblatt gelesen und so. Was, denkt ihr doch mal was Neues aus? Und deswegen, ich finde, ich kenne ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, geh mir weg mit KI.
Ja.
Und dann ist mein Gedanke aber, du weißt vielleicht noch gar nicht genau, was für coole Werkzeuge es gibt, die du so und so und so und so einsetzen kannst, im Kleinen und im Großen, die dir wirklich nicht unbedingt deine Arbeit effizienter machen. Aber ich doch schon glaube, dass es dich als Journalistin und Journalist oder vielleicht auch als Mensch, der im Büro arbeitet, besser macht am Ende.
Okay, also vielleicht besser und nicht effizienter?
Das ist jetzt, glaube ich, die große Frage, die jetzt kommt. Ne? Ja. Also,
weil ich meine, dass sozusagen die Grundthese, die, glaube ich, so die letzten Monate, vielleicht in den letzten anderthalb, zwei Jahre so durch den Raum ging, war die, KI ist ein Effizienzhebel.
Ja.
KI macht uns effizienter. Wir automatisieren unsere Prozesse. Dann haben wir ganz viel Zeit auf einmal, können sozusagen nur noch irgendwie uns den schönen Künsten widmen, können lange Stücke schreiben, können recherchieren. Aber glaubst du, das stimmt am Ende nicht? Es macht uns gar nicht effizienter, sondern am Ende vielleicht einfach besser, aber nicht unbedingt effizienter?
Das war ja, ne, ich weiß nicht, ob Sam Altman war, aber gesagt, die haben ja gesagt, wir haben hier Produktivitätsgewinne von 10%, also ne, quasi am Ende als Volkswirtschaft 10% BIP hoch und so weiter und so fort. Ich glaube das nicht unbedingt. Ich glaube schon, dass man insgesamt effizienter wird. Aber wir hatten ja schon, also ne, diese Idee, jetzt kriegen alle einen Personal Computer auf den Schreibtisch und am Ende machen die Maschinen alles. Hat ja auch nicht funktioniert. Wir haben ja immer noch 40, 50 Stunden Wochen teilweise.
Wir können es ja auch noch größer machen. Ne? Früher haben sozusagen die Mönche Bücher per Hand dupliziert, dann wurde der Buchdruck eingeführt. So, dann kam das Internet, digitale Vervielfältigung von Medien. Also jede dieser Schritte hat ja sozusagen auch was ausgelöst bei den Menschen, was auch viel Verunsicherung sozusagen, wo das mitgeschwungen ist.
Total, ja. Ne? Und also jede Disruption, und ich glaube schon auch, dass es dass KI disruptive Energie hat. Aber ich vergleiche das, oder manchmal sage ich das in meinem Workshop so nach dem Motto, die Älteren wie ich werden mich erinnern sich noch, wir sind mit einem Modem aktiv ins Internet gegangen. Also ne, dieses Geräusch, die Kinder der 90er werden sich noch dran erinnern, die werden das nie vergessen.
Wunderbar,
ne? Genau. Und dann
Freiheit.
Dann lief aber die Uhr. Ne?
Ja.
Also man hat pro Minute bezahlt. Und dann ist man wieder rausgegangen. Und jetzt ist das Internet überall, es diffundiert durch alles durch. Irgendwie mein neuer Trockner hat WLAN und sagt mir, wenn er fertig ist und wie viel Energie er verbraucht hat. Und das ist, ich habe jetzt keine Glaskugel, aber das ist, glaube ich, das, was ich vermute, was passieren könnte. Also, dass KI jetzt nicht sozusagen die Roboter klopfen an und sagen, Klaus, du brauchst nicht mehr arbeiten, hier ist dein Strandtuch, leg dich ans Meer, sondern dass es eher so ist, es diffundiert durch ganz, ganz viele Prozesse durch. Und dann haben wir einerseits Menschen, die Angst davor haben, vielleicht auch zu Recht Angst davor haben. Und da muss man halt natürlich gucken, wie irgendwie was passiert. Und zu sagen, aber KI wird keine Jobs kosten, ist auch Quatsch, weil KI hat schon Jobs gekostet. Wenn wir zum Beispiel so einen Verlag uns angucken, ihr habt wahrscheinlich auch ein Archiv. Früher haben Leute da Zeitungsartikel ausgeschnitten, geguckt, Nomenklatur, was, wo können wir das denn einsortieren? Und dann wurden die händisch verschlagwortet und ins Archiv eingefügt. Mhm. Das macht alles heute Text Mining noch. Mhm. Also sozusagen, ne, nicht LLM, aber gibt's ja schon viel länger. Und so wird sich natürlich gerade im Medienbereich, was unter der unter starkem Druck ist und sich auch sehr schnell entwickelt, werden sich natürlich ganz viele Sachen verändern. Und es wird auch disruptive Kräfte haben. Ne? Also sowas wie, keine Ahnung, Instagram wäre ja ohne Internet nicht möglich gewesen.
Ja.
Ne? Vielleicht wäre sowas wie 6. Januar in Amerika ohne Internet nicht möglich gewesen. Ne? Also es hat schon disruptive Kräfte. Aber ich glaube nicht sozusagen, dass es so, hey, wir brauchen alle nicht mehr arbeiten, sondern das macht alles die KI.
Ja, das ist ja auch natürlich ein ernstes Thema, dass diese technische Disruption, Transformation, dass viele auch in den Medienhäusern sich Sorgen machen. Du sagst jetzt, KI oder technologische Innovation, vielleicht etwas größer gedacht, hat immer schon dazu geführt, dass bestimmte Berufsbereiche wegfallen. Glaubst du denn auch, dass neue dazukommen werden? Und kannst du vielleicht auch schon dir vorstellen, was für Aufgaben vielleicht in 1 bis 2 Jahren in Medienhäusern gemacht werden müssen, die ja sozusagen dann wieder gebraucht werden?
Also vielleicht ist das auch so ein bisschen unser Blick, dass wir immer nur drauf gucken, okay, was fällt denn weg? Aber natürlich, ne, also man sieht jetzt, wie viele Leute verdienen ihr Geld mit dem Internet. Also ich muss ja nicht unbedingt Instagram-Influencer sein, um zu sagen, okay, es gibt Leute, die haben ihren Etsy-Shop oder so.
Ja.
Ne, und genauso denke ich das auch. Welche Jobs das dann beim NDR oder bei Funke sein werden, keine Ahnung. Aber es gibt natürlich Leute, die sich damit auskennen müssten. Mhm. Und also, dass wir einerseits in der Breite so ein Basiswissen haben und dann halt Expertinnen und Experten zu sagen, okay, an diesen Stellen, an diesen, was weiß ich, ne, Produktionssystemen oder so, ist es sehr, sehr sinnvoll, wenn ich Leute habe, die sich gut damit auskennen.
Ja, vielleicht eine Anmerkung dazu. Ich finde es halt in der Medienwelt natürlich sieht man das Phänomen und gibt viele Beispiele, wo wir jetzt schon sehen, technologische Innovation hat dazu geführt, dass wir Prozesse einfacher, effizienter gestalten können. Was mich tatsächlich persönlich gerade sehr beschäftigt, ist eigentlich noch ein anderer Bereich, nämlich die Softwareentwicklung. Mhm. Also wenn ich jetzt heute auf die Softwareentwicklung schaue, wie sich der Arbeitsmarkt verändert hat über die letzten Jahre, also von sozusagen einer Branche, die sehr, sehr stark nachgefragt wurde, wo es eigentlich quasi mehr oder weniger kinderleicht war.
Jobgarantie.
Jobgarantie, genau. Also auch super Quereinstiegsmöglichkeiten zu eigentlich einem Markt, der jetzt sehr, sehr gesättigt ist, wo es zunehmend schwieriger wird, einen Job zu finden. Und wenn man sich einfach die Entwicklung der KI anschaut, wie einfach es geworden ist, Software zu entwickeln, dass ich wirklich mich frage, was ist eigentlich der Job eines Softwareentwicklers in einem halben Jahr? Also wie viel Coding-Verständnis brauche ich überhaupt noch? Also wahrscheinlich ist das an vielen Punkten so, dass wir dann in der Zukunft neue Rollen definieren müssen, dass sozusagen das Softwareentwickeln auch an sich sozusagen sich nochmal neu erfinden wird. Aber natürlich irgendjemand am Ende diese Systeme bauen muss. Aber die Art und Weise, wie es funktionieren wird, wird sich, glaube ich, fundamental verändern.
Würde ich dir zustimmen. Und ich habe so ein kleines Beispiel, so Effizienz und Software. Ich kann das ja vielleicht mal kurz erzählen.
Ja.
Wir nehmen das auf, in Hamburg liegt noch Schnee, es war Winter und in Schleswig-Holstein hat das Bildungsministerium eine Schneehotline für die Schulen. Da kannst du anrufen und da steht da, die Bandansage sagt dann, heute fällt die Schule im Kreis Stormarn aus oder so.
Interessant.
Das war quasi, die haben noch andere Informationsmöglichkeiten und so, ne? Eigentlich ist Schleswig-Holstein digital relativ weit, aber in dem Bereich war das immer eigentlich so der schnellste Weg rauszufinden, okay, ne, wo fällt denn die Schule aus? Und dann kann ich natürlich als Redakteur im Studio Kiel da morgens immer mal regelmäßig anrufen und gucken, okay, hat sich denn was getan? Wir haben dann relativ schnell, und da kommt dann Software ins Spiel mit Claude Code, eine Pipeline gebaut. Ich hatte noch so eine virtuelle estnische Telefonnummer auf Twilio. Und Claude hat dann ja, ein Python-Skript geschrieben. Mhm. Das Ding haben wir dann automatisiert. Das ruft dann morgens und abends quasi zu den relevanten Zeiten alle 20 Minuten beim Bildungsministerium an, nimmt die Bandansage auf, transkribiert die mit ja, KI, Whisper. Mhm. Und wenn sich was tut, schickt sie eine Teams-Nachricht. Mhm. Sowas kann ich mit Python programmieren, sowas kann ich auch halt mit so No-Code, Low-Code-Plattformen wie N8N mittlerweile machen. Mhm. Und ich finde schon, dass man daran sieht, okay, das ist jetzt kein, ich habe jetzt nicht dazu gesorgt, dass die Redaktion in Kiel irgendwie die ganze Zeit an der Förde spazieren gehen kann. Aber es ist schon vielleicht 20, 30, 40 Minuten am Tag, die dadurch frei werden.
Absolut, ja.
Ne? Mhm. Und ja, die andere Frage ist dann, dass zu deiner Frage mit Software Engineers und so weiter, ist das skalierbar? Wäre das dann sozusagen eine App, die 10 Millionen Leute nutzen könnten? Nein. Nein. Ne? Also ja. Ich finde das Spannende an diesen Code-Sachen für den Journalismus, dass ich einerseits mir kleine Tools bauen kann, die mir wirklich als Journalistin, Journalist helfen, Arbeit abnehmen und so weiter und so fort. Vielleicht mein Reporting auch besser machen.
Ja.
Und das andere ist, dass ich dadurch sozusagen die Ideen, die ich habe, wir könnten doch mal machen, ne, so ein Proof of Concept einfach mal in so eine Art Realität umsetze.
Ja.
Und um die dann sozusagen skalierbar zu machen, dann brauche ich aber wirklich noch Leute, die es gelernt haben, die nicht Politik studiert haben, sondern es wirklich können.
Ja, genau. Also stimme ich dir zu. Also an manchen Punkten, da geht es dann sozusagen über den Prototyp nicht hinaus. Aber ich sehe es an sehr, sehr vielen Stellen, dass das eben wirklich aufgeht, diese These. Mhm. Also dass ich eine App, wie du sie eben beschrieben hast, dass ich quasi irgendwie einen Telefonbot baue, der vielleicht das sogar direkt in ein RSS-Feed packt und irgendwie ich das irgendwo anschließen kann, bequem mit Claude Code am Abend auf dem Sofa coden kann, während ich noch drei andere Code-Sessions habe, in denen ich sozusagen noch drei Tasks wieder parallelisiere. Und das ist irgendwie für mich gerade so ein Moment, wo ich denke, das ist noch ein recht exklusiver Skill, glaube ich, gerade, den man sozusagen gut erlernen kann, wenn man tief drin ist, wenn man so wie du als Lotse nah dran ist an den großen Themen. Aber wenn wir das weiterdenken Richtung Ende diesen Jahres, dann ist es, glaube ich, auch kein exklusiver Skill mehr. Sonst werden viele, sehr, sehr viele Menschen genau das können. Und was ist dann eigentlich noch, und das ist eigentlich die spannendste Frage für mich, was ist eigentlich noch der Wert von Software? Was ist eigentlich noch der Wert, also sozusagen wirklich der monetäre Wert, wenn eigentlich alle Menschen dazu enabled sind, so eine Software abends auf dem Sofa zu programmieren? Also wird das nicht den SaaS-Markt disruptieren? Also früher müsstest du sowas einkaufen, heute kannst du das selber bauen. Du kannst dir, und zwar genau für deinen Use Case, für dich persönlich, so wie du es gerne hättest. Und das finde ich ein super spannendes Thema.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das Schöne finde ich einerseits, dass es halt so ganz viele Kolleginnen und Kollegen haben dann gesagt, ich habe jetzt mal hier was gebaut. Ich habe einfach mal ein bisschen was, ich habe schon seit 10 Jahren diese Idee, ich habe es jetzt einfach mal damit irgendwie hingekriegt und so. Und das ist toll zu sehen, weil es, glaube ich, an vielen kleinen Sachen so Projekte gibt, wo man sagt, okay, das ist so ein kleines Helferlein. Kann ja, was weiß ich, ein Bookmarklet für einen Browser sein, der irgendwas macht oder so.
Ja.
Was mir aber dann irgendwie 5 Minuten nervige Arbeit wegnimmt. Und natürlich sagst du, das wird nicht mehr quasi exklusiv sein. Aber ich glaube schon, dass es das große Problem ist, einerseits, dass wir diese Enthusiasten in den Häusern haben, die viel ausprobieren, die vorangehen, die sagen, ja, ich habe schon dies und das gemacht. Und dann hast du die gleichen oder in der gleichen Redaktion Leute, die sagen, ja, ich habe mal ChatGPT ausprobiert, ich sollte mir einen Witz erzählen, ich fand den nicht lustig, seitdem habe ich es nicht mehr benutzt.
Oder die immer sagen, ja, guck mal hier, das kann ja die Erst in Strawberry nicht richtig zählen, das taugt ja nichts. Oder ja,
genau.
Die Matheaufgabe wurde falsch gelöst. Ne?
Und, ja, ganz genau.
Das ist ja dieses, wo aus meiner Sicht dieses Missverständnis für dieses Konzept, was auch wieder Henry Carpathy mitgeprägt hat, diese Jagged Intelligence. Ne? Also du hast so Intelligenztäler, an denen ist es halt die KI sehr schlecht und dann hast du natürlich wieder Bereiche, wo es absurd gut ist.
Ja, und oder? Da kommt, ich meine, Spoiler Alert, ich mache viele Workshops. Da kommt in der Tat aber wirklich, da haben nicht nur Medienhäuser, sondern Unternehmen in Deutschland und der Welt eigentlich die Aufgabe zu sagen, okay, wir müssen unsere Leute schulen, damit sie verstehen, was kann denn LLM und an welchen Stellen kann ich es wie einsetzen. Und Recherche ist im Journalismus natürlich ein gutes Stichwort. Ja. Ne? Also die Schul-Schneehotline ist ja auch irgendwie Recherche.
Genau.
Und trotzdem muss ich natürlich gucken, wenn ich irgendwie Sachen frage, ChatGPT zum Beispiel, wann ist das nur das LLM? Also wann ist die Wortwolke die Antwort? Wann sucht die, mit welcher Suchmaschine sucht sie dann dahinter? Und welche Sachen tauchen dann in der Antwort auf und werden wie zusammengefasst? Und welche aber auch nicht? Mhm. Ne? Also dass es zum Beispiel OpenAI Kooperationen mit Verlagen hat, mit bestimmten. Und dass natürlich statistisch dann deren Produkte da auch häufiger drin auftauchen. Wissen natürlich auch nicht viele Leute und auch nicht viele Journalistinnen und Journalisten. Dass es so Sachen gibt wie Deep Research und vor allem auch RAG, so Tools wie Notebook LM oder selbstgebaut, die total viel mehr Arbeit abnehmen kann. Also unsere Investigativkolleginnen und Kollegen hatten vor kurzem ein Projekt über ein Foltergefängnis in Syrien und haben da ganz viele auch Interviews machen lassen und so. Und die hätten alle von Menschen übersetzt werden müssen. Mhm. Und sowas kann eine KI schon richtig super. Also das, wir haben jetzt das Microsoft Speech-to-Text-Modell dafür genommen. Das kann auch arabische Dialekte, weil, muss ich auch erst wissen, das syrische Arabisch hat quasi teilweise andere Redensarten als das ägyptische Arabisch und so weiter und so fort. Die Frage ist es dann hundertprozentig genau? Nein. Also für sozusagen sehr, ne, wenn ich sage, dieser O-Ton interessiert mich, da würde ich dann nochmal die Kolleginnen oder den Kollegen, die syrisches Arabisch können, fragen, können wir das nochmal übersetzen? Aber bei 10 Stunden, 20 Stunden Interview hilft mir das erstmal einfach durchzugucken, wo ist das denn interessant? Mhm. Oder was weiß ich, ich zeige das in meinen Volo-Seminaren. Ihr habt vielleicht keine Ahnung, wie Bilanzen funktionieren, aber ihr könnt zum Beispiel einfach bei North Data euch die Umsatzzahlen dieser Firma runterladen, jagt die mal zum Beispiel mal bei Mistral oder so rein und ne, dann öffnet sich dieser Python-Kern und so und fragt das Ding einfach mal, ne, sind da irgendwo Red Flags zu finden? Mhm. Und mit diesen Sachen könnt ihr dann natürlich zu Menschen gehen, die sich damit wirklich auskennen oder was weiß ich.
Genau, und das ist dann super Beispiele, finde ich auch. Der Punkt ist dann immer, die Kritiker würden vielleicht sagen, ja, das ist aber nicht so gut vielleicht, wie der oder die Experten das dann sozusagen evaluieren würden. Aber wir müssen ja ehrlich sein, wie oft haben wir denn die Möglichkeit, bei jedem diesen einzelnen Rechercheschritten wirklich mit den Experten zu sprechen? Ja, also wir holen uns ja eigentlich eine Expertise rein, die wir sonst gar nicht hätten.
Auf jeden Fall. Ne? Und gerade viele journalistische investigative Recherchen haben sehr viel mit großen Datenmengen mittlerweile zu tun. Also, dass ich quasi überflutet bin mit Dokumenten und so weiter. Und da quasi KI einzusetzen, um erstmal so W-Fragen zu extrahieren, Personen, Firmen zu extrahieren und so weiter. In sowas sind LLMs total super. Die treffen dann ja keine Entscheidungen, sondern da ist es auch nicht schlimm, wenn sie mal vielleicht was übersehen oder so oder vielleicht mal einen Namen dazu dichten. Dann kann ich ja immer noch mal gucken, okay, ist das denn im Dokument überhaupt drin? Ja. Aber sowas kann mir im Journalismus an so vielen Stellen mein Reporting besser machen.
Ja. Wenn wir auf dieses Thema blicken, Recherche und LLMs dafür nutzen, auch sozusagen Zugang zu Wissen zu bekommen, dann haben wir natürlich, wenn wir über KI und Medien sprechen, noch eine andere Dimension, die wir eigentlich berücksichtigen müssen, nämlich, dass diese Chat-Plattformen sowohl für die Trainingsdaten natürlich Inhalte verwendet haben, um die großen Sprachmodelle zu trainieren. Wahrscheinlich das ganze Internet oder mehr oder weniger sowas. Also große Mengen des Internets auf jeden Fall. Und dann natürlich auch im Grounding, also sozusagen in der Verbindung des Modells mit zum Beispiel der Websuche, dann auch Quellen verwenden, die in vielen Fällen dann eben auch von Medienhäusern produziert wurden. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, hat viele Dimensionen. Was sind deine Gedanken dazu? Mhm.
Wir sehen ja, dass es bislang in Deutschland noch nicht so monstermäßig genutzt wird. Und trotzdem ist es gerade bei jungen Leuten, ne, die googeln nicht mehr, sondern ich lasse mir das von Chatty oder so zusammenfassen und so. Da müssen wir quasi als Gesellschaft, glaube ich, aufpassen, dass nicht 3-4 große Player einfach so wie so Raubritter einfach nehmen, oh, coole Inhalte, wir nehmen das zum Training und wir nehmen das auch, um so quasi aktuelle Suchanfragen mit Inhalt, mit Kontext zu füttern. Ne? Mhm. Das ist sozusagen die eine Sache.
Und also du meinst sozusagen diese, es gibt so eine Art vielleicht Pole-Position-Stellung von manchen Medieninhalten, die dann eben da reinkommen? So kann man das so verstehen?
Ja, also einerseits das, ne, also das, wer gut in SEO ist, kriegt natürlich dann auch theoretisch noch irgendwie da eine gute Stellung. Und also wir sehen jetzt aber natürlich durch diese Zusammenfassung, gerade auch bei Google, irgendwie, dass die Klickraten runtergehen, die Click-Through-Rates bei den Antworten von OpenAI sind sehr, sehr, sehr gering. Und am Ende müssen wir halt überlegen, haben wir für guten Journalismus, und da meine ich nicht nur sozusagen die Großen, sondern Lokalzeitungen wie das Hamburger Abendblatt, Regionalverlage und so, die quasi Herzstück unserer Demokratie sind. Also wir sehen in den USA, wo es quasi Zeitungswüsten gibt, sieht man jetzt, was heißt das denn, wenn keiner mehr zur Ratssitzung, zur Kreistagssitzung geht und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass wir einerseits schauen, wie können wir als Medienunternehmen KI nutzen, aber andererseits müssen wir als Gesellschaft auch schauen, wie können wir sozusagen da eine Auslandhandlung hinkriegen, dass diese Vorteile, die man, also natürlich finde ich es super, wenn ich selber als User mit KI mir irgendwie Fragen beantworten lassen kann, aber ich fände es dann natürlich auch fair, wenn die Arbeit, die dahinter steckt, entlohnt wird. Das ist sozusagen eine wichtige Sache. Die andere Sache ist natürlich, dass es dann so Player gibt, was weiß ich, aus zum Beispiel Russland, die sagen, okay, wir veröffentlichen jetzt mal 3,5 Millionen Artikel und versuchen dann, dass unsere Inhalte irgendwie in diese, entweder in das Training oder in die Live-Antworten sozusagen rein diffundieren. Und da sehe ich natürlich, weil es einfach keine transparente Sache ist, haben wir quasi diese Anbieter wie OpenAI als neue Gatekeeper für Informationen, die, glaube ich, aber nicht so lange wie jetzt zum Beispiel Funke unter der NDR im Informationsbusiness drin sind, um wirklich zu verstehen, was heißt das denn? Quellenauswahl, quellengewichtig, was gebe ich in so einer KI-Antwort, wie viel Raum, wie drehe ich das und so weiter und so fort. Also da haben wir, glaube ich, noch einiges vor uns.
Wagst du dich so ein bisschen in die Zukunft da zu schauen, was mögliche Lösungswege vielleicht wären, auch um so KI-Antworten besser zu machen? Braucht es noch neue Lösungen am Markt, vielleicht auch mehr Konkurrenz? Muss man versuchen, mit diesen US-amerikanischen Chat-Plattformen stärker in den Dialog zu gehen?
Was glaubst du? Ich glaube, am Ende wird es nur irgendwie regulatorisch gehen. Also wir eigentlich haben wir fast so eine ähnliche Diskussion mit Google und sozusagen der Link-Tags ja schon mal gehabt.
Ja.
Und vielleicht muss es auf sowas irgendwie hinauslaufen. Oder dass es sozusagen eine Abgabe gibt, die dann reinfließt, um sozusagen demokratische Informationsangebote wie Medien, wie Zeitungen, wie Magazine zu fördern. Ich wage da nicht so richtig in die Zukunft zu schauen. Ich glaube nur, dass der Anteil der Leute, der nicht mehr googelt, weil Google es ja auch selber sozusagen als KI-Zusammenfassung macht, aber die ChatGPT und so weiter wenn ich das sage, okay, du kannst damit in der Schule lernen, wie du deinen Schulvortrag über keine Ahnung was vorbereitest, dann übernimmst du es natürlich auch irgendwann in dein eigenes Leben. Ne? Wie kann ich mein Autoradio reparieren oder keine Ahnung, was ist in der Union los beim Rentenstreit oder so. Ne? Und dann lerne ich natürlich, das irgendwie genauso zu nutzen.
Ja, ich glaube, eine große Herausforderung, die nach wie vor für uns dann besteht, eben dieses Problem zu lösen, sowohl aus gesellschaftlicher als eben auch aus wirtschaftlicher Perspektive. Vielleicht abschließend, wir sind jetzt am Anfang eines neuen Jahres, 2026 steht vor der Tür. Was sind für dich so die großen Themen im KI-Bereich, wo du glaubst, die werden uns jetzt beschäftigen dieses Jahr?
Ui, schwer, ich muss nochmal die Glaskugel rausholen.
Ja,
ich glaube, dass jetzt ganz viele so quasi dem Hype-Cycle gefolgt sind, ne?
Ja.
Und geschaut haben, okay, wo alle, ne? Wir haben jetzt alle KI gemacht und so weiter. Und ich glaube, wir müssen das Thema Effizienz, also wo kann man es jetzt wirklich einsetzen, wo kann man automatisieren, wo kann man sozusagen so auch Pipelines bauen, ne? Agenten bauen, irgendwie sowas. Mhm. Dadurch wirklich auch Prozesse effizienter machen. Aber ich glaube auch, es könnte auch dazu führen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt verstanden, wie LLMs funktionieren. Mhm. Wir sehen auch, ihr könnt die vielleicht weiter skalieren, aber es wird sich radikal an der Denkweise, wie ein LLM funktioniert, nichts ändern. Mhm. Also wenn jetzt OpenAI jetzt nochmal 10-mal so viele Chips auf so ein Training drauf wird, sozusagen, ne, das der Jan LeCun-Ansatz, so nach dem Motto, LLMs funktionieren, wie LLMs funktionieren, auch wenn du sie jetzt größer machst, wenn es wie ein LLM funktioniert. Also, was ich spannend finde, ist, sehen wir irgendwann die Grenzen, so nach dem Motto, nicht so ein bisschen Peak AI, aber dass wir sehen, okay, dafür sind LLMs gut, aber sie werden sich jetzt auch nicht mehr groß verändern.
Ja.
Was kann dann noch kommen?
Ja, also so ein bisschen so die Konsolidierungsphase vielleicht, ne? Ein bisschen Technologie, Disruption ist an einem Punkt dann und dann, wo sozusagen nicht mehr so viel Neues kommt. Jetzt müssen wir es integrieren, jetzt müssen wir es in Prozesse tiefer verankern. So in die Richtung?
Ja, ganz genau, ne? Also, dass man einerseits so an Prozesse denkt, an Software-Systeme denkt und so weiter und so fort. Aber was ich eben auch gesagt habe, dass man schaut, okay, wo kann ich denn sozusagen im sozialen Kontext Arbeitswelt oder im sozialen Kontext Familie oder wo kann ich dann so einen Pairings-Partner einsetzen, der mir auch wirklich helfen kann?
Ja. Spannend. Ich bin gespannt, was das Jahr so bringen wird. Ich wette mit dir, wenn wir sozusagen Ende des Jahres reden, dass irgendwelche Überraschungen da noch
kommen. Hast du denn schon gesagt, was deine Predictions sind?
Ja, so ein bisschen. Also ich habe ein paar Predictions, habe ich schon gesagt. Ich glaube, die eine ist ganz gut gealtert. Ich habe gesagt, Google wird das wertvollste Unternehmen 2026, was es gibt auf der Welt. Ich finde, der Deal mit Apple, der jetzt vor kurzem announced wurde, der ist schon ziemlich gewaltig. Ich fand, Google hat wirklich sehr stark aufgeholt im Modellbereich und hat eben sozusagen Expertise in eigentlich sehr vielen Komponenten, die im KI-Bereich sozusagen essentiell sind. Sie haben eben Compute, sie haben eigene Chips mit den TPUs, sie haben die Modelle, die sehr, sehr gut sind, jetzt mittlerweile State of the Art mit Gemini 3 und Nano Banana Pro sowieso.
Das sagen
also nochmal eine ganz andere Liga eigentlich. Ja. Das ist sozusagen gut glaube ich schon, die These scheint recht gut zu reifen. Ansonsten glaube ich auch nach wie vor, dass das Agenten-Thema uns sehr, sehr stark weiter begleiten wird. Und ich glaube, dass sozusagen die gerade Cloud Code auch so einen kleinen Mini-Disruptionsmoment hat, zumindest so im größeren Bereich. Also viele haben es im letzten Jahr auch schon benutzt, aber man sieht, dass es wirklich gerade explodiert. Was aus meiner Sicht vor allen Dingen deswegen passiert, weil einfach es ein unglaublich guter General-Purpose-Agent ist, der eben sozusagen immer größer werdende Aufgaben nahezu perfekt löst. Und wenn man sich vorstellt, dass das weiter skalieren wird, also Anthropic ist eh sehr, sehr gut da drin, diese Systeme gerade zu entwickeln mit vielen tollen Konzepten wie Skills, mit sozusagen den ganzen sozusagen Toolings, die man Claude geben kann, die sicherlich noch viele weitere Entwicklungen sozusagen mitbringen werden. Also ich glaube, Anthropic wird noch viel mehr releasen.
Jetzt und Gesundheitsdaten, super spannendes Thema.
Genau, Gesundheitsdaten, jetzt mit Cloud Cowork, wo sozusagen das nochmal demokratisiert wird, dieser Cloud-Code-Ansatz, dass wir sehen werden, dass einfach sehr große komplexe Aufgaben, wo wir im letzten Jahr gedacht haben, das wird die KI nicht können, auf einmal halt auch umsetzen, die KI umsetzen können wird, eben in solchen agentischen Systemen. Ja, das waren jetzt mal zwei und ich könnte wahrscheinlich noch ewig weiterreden, aber ich glaube, es wird ein sehr, sehr spannendes Jahr und ich bin mir sicher, wir werden wieder überrascht werden mit dem einen oder anderen, was wir noch nicht erwartet haben. Wir sind jetzt am Ende mit der Zeit, war sehr kurzweilig ein schönes Gespräch mit dir.
Vielen Dank, hat mich gefreut.
Schön, dass du hier bist. Wir haben wie immer zum Abschluss immer noch eine kleine Besonderheit im KI-Köpfe-Podcast, nämlich unsere Speed-Fragerunde. Bist du bereit?
Ich versuche, mein Bestes.
Sehr gut, dann starten wir. Was war dein letzter Prompt?
Mein letzter Prompt war gestern, da hatte ich einen Workshop und das war ne, Überschriften generieren. Und ich habe gesagt, nee, macht es nicht so, dass ihr sozusagen die perfekte Überschrift macht, sondern macht es so, wie könnte die Überschrift beim Abendblatt, bei der Bild, bei Taz am Wochenende und bei der Heute-Show lauten? Und da wieder die Idee, ne, es soll nicht das Perfekte rauskommen, sondern mit meiner menschlichen Intelligenz gucke ich, okay, wo finde ich da Ansätze für die perfekte Überschrift?
In der Carbon-Intelligenz.
Genau, sozusagen.
Was kann KI heute noch überhaupt nicht?
Was kann KI? Autonomes Fahren?
Ja. Okay. Was ist deine größte KI-Hoffnung?
Dass die Modelle besser werden im Sinne von Effizienz, dass sie sehr viel Energie, also sehr viel weniger energieintensiv werden. Ne? Also, dass ich quasi so ein Modell lokal auf der Apple Watch oder so laufen lassen kann, ohne dass die nach 10 Minuten leer ist.
Übrigens auch Teil meiner Predictions, Small Language Models werden dieses Jahr richtig kommen. Ja. Also genau das auf dem Handy, vielleicht sogar dann in der Apple iOS irgendwie integriert. Wofür setzt du KI in deinem Arbeitsalltag am liebsten ein?
In meinem Arbeitsalltag am liebsten? Ich bin ja kein Coder, ich kann Python-Code schreiben, mehr schlechter als recht, und die Ideen mit Cloud Code umzusetzen, zum Beispiel. Also sagst du, okay, das müssen wir jetzt machen und hier funktioniert es nicht. Und dann setze ich das Ding nochmal dran und ich sage, mach es lieber so. Und dann läuft das. Ne? Also das ist ja auch das, was man sozusagen, wenn man kleine Kinder hat, irgendwie sieht, okay, diese Selbstwirksamkeit, ich kann was erschaffen.
Ja.
Und das finde ich irgendwie, das sind die wholesomesten KI-Momente.
Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Und die letzte Aufgabe, vervollständige diesen Satz: KI in Deutschland wird.
KI in Deutschland wird. Spannend bleiben, wie es sozusagen von der Gesellschaft bewertet wird, ne? Weil wir in der deutschen Gesellschaft immer dazu tendieren, solche neuen Sachen erstmal aus dem Blick, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sehen und dabei vielleicht die Chancen nicht so sehen.
Okay, also mehr Werbung für die Chancen von KI.
Ja, oder die richtige Anwendung. Ne? Was kann ich wie gut anwenden, ohne dass irgendwas kaputt geht?
Super. Herzlichen Dank, dass du da warst. War ein tolles Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.